Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute über Bakterien sprechen, und zwar die Bakterien, die wir eigentlich im Magen haben, im Darm haben, die unsere ganze Verdauung anstoßen, fermentieren, zersetzen, auflösen und die Dinge geben, die wir wirklich brauchen. Und meiner Erachtens hat man noch viel zu wenig über dieses so wichtige Thema gesprochen, über das Mikrobiom, über unseres Mikrobiom, diese Darmbakterien, diese lebendigen Kulturen. Und das möchte ich ab sofort ändern, weil hier drin steckt so viel Leben drin. Ich habe eine Expertin gefunden, die ganz viele Bücher über dieses Thema schon geschrieben hat. Meiner Erachtens die einzige, die sich damit so intensiv beschäftigt. Sie ist Ärztin, sie ist Frau Dr. Med. Anna-Katharina Czocke. Sie ist heute im Studio und seien Sie gespannt, was jetzt gleich kommt. Bis gleich. Ja, liebe Anna-Katharina, ganz herzlich willkommen bei uns.
Sehr gerne.
Ja. Danke, dass wir nebst der Mundregion, die wir als letztes noch behandelt haben, wo wir gesprochen haben, jetzt auch in den Darm gehen. Da weiß ich einfach, das ist ja schulmedizinisch jetzt endlich anerkannt, dass es ein Mikrobiom gibt. Mhm. Was ja lange Zeit irgendwie nicht so war, oder?
Ja, das ist wieder der Geschichte der Bakteriologie zu verdanken, dass Elias Metchnikoff 1908 den Nobelpreis bekam und in dem Jahr eben dieses Buch veröffentlicht hat, Beiträge zu einer optimistischen Weltanschauung, und darin ganz logisch ausgeführt hat, dass der Darm überflüssig sei, insbesondere der Dickdarm als Aufbewahrungsort für den Kot wäre ja, weil wir nicht mehr flüchten müssen, nicht nötig, und die Bakterien da drin schädlich und verkürzen das Leben.
Und das hat man dann auch geglaubt?
Naja, das war jemand, der gerade einen Nobelpreis gekriegt hat, ja, zwar für was anderes, aber ich meine, das war eine Autorität, und wir haben es in der Bakteriologie immer wieder mit diesen Autoritäten zu tun, die irgendwas gesagt haben. Und wenn man das Buch liest, das ist alles in seinem Gedankengang logisch nachzuvollziehen, aber es ist völlig abgehoben von der Realität.
Ich habe mal einen Spruch gelesen, der Irrtum von morgen ist die Wissenschaft von heute. Ja, aber wir glauben alles. Da ist ein Nobelpreis, da ist ein Arzt, da ist hier jemand, ein Experte, die erzählen uns Geschichten und wir glauben es wieder 20, 30 Jahre.
Ja, und es ist ja bequem, sich den Menschen steril vorzustellen und unbelebt und sagen, das sind die Bösen. Alles, was ich früh alt werde oder krank war, sind die schuld. Dann habe ich ja einen Schuldigen und bin meiner eigenen Verantwortung enthoben. Und das zieht sich bis heute durch. Mhm. Also das kann man schon psychologisch auch sehen, dass es bequem war und ist, so zu denken. Weil wenn die bösen Bakterien mich krank machen, dann ist es ja etwas, was außerhalb von mir mich krank macht. Dann kann ich ja sagen, kann ich nichts für. Mhm. Und das war tatsächlich im 19. Jahrhundert so, dass die Ursache der Krankheit wurde aus dem Körper rausgelegt. Also es war nicht mehr die Pathologie des Menschen, es war nicht mehr der individuelle Mensch, der krank wurde, sondern die Krankheit wurde veräußerlicht. Die Krankheit kam von außen. Die Diagnostik dieser Krankheit fand außen statt, nämlich im Labor, und die Therapie kam dann auch von außen. Also man hat den Menschen eigentlich ein Stück seiner Kompetenz beraubt und hat das alles nach außen verlagert, und ist bis heute so, guckt man nach den Laborwerten, anstatt zu gucken, wen habe ich vor mir. Und dann hat einer einen Reizdarm und kommt zum Arzt. Der Reizdarm ist so eine häufige Diagnose, also ein Drittel der Patienten beim Gastroenterologen haben einen Reizdarm, obwohl der offiziell auch nur so heißt, wenn man 12 Wochen am Stück diese Symptome hat, Durchfall und Schmerzen und Krämpfe und sowas. Und dann guckt man sich am besten mal den Mensch an, aber was passiert? Es werden Untersuchungen gemacht, es werden Laborwerte erhoben und es wird dann von außerhalb beurteilt. Unter Umständen ist der Patient dann gar nicht mehr dabei, kriegt einen Anruf und sagt, ihre Werte sind so und so. Und da fühlen sich viele Menschen zu Recht nicht verstanden. Und diese Art von Medizin ist in dieser Bakteriologie des 19. Jahrhunderts verwurzelt, wo man das Bewusstsein für den Krankheitsprozess auf einen Erreger delegiert hat, der draußen ist. Mhm. Und der Mensch ist steril und Bakterien gehören da nicht rein, und dann hat er noch das Immunsystem, das rauszuschmeißen.
Aber noch und heute, ich meine, jetzt ist das Mikrobiom zwar anerkannt in der Schulmedizin, und aber ich kenne eigentlich nur wenige, die das auch wirklich behandeln. Ich kenne ein paar Komplementärmediziner, die da sehr großen Wert darauf legen, auf einen gesunden Darm, aber, ja, aber nicht die Allgemeinheit, oder?
Ja, es wurde dann über viele Jahrzehnte erheblich belächelt. Also Darmtherapie war ja meistens auch sowas wie eine Darmreinigung. Mhm. Und das gibt's heute noch, Darmspülungen. Da ärgere ich die Therapeuten, die sowas machen, manchmal ein bisschen damit, weil
Colon-Hydro?
Ja, sowas.
Getter spült doch ganz viele Bakterien raus.
Ja, es ist kein Heilmittel. Also mir geht's ja um Heilung. Es geht darum, dass Menschen gesund werden. Ja. Und wenn ich alles mal so Rabkarcher-mäßig, so im Hochdruckreiniger mal raushole, dann ist das für Psychologie, für die Botschaft, wir machen jetzt mal alles sauber, manchmal hilfreich, weil es sich gut anfühlt, wenn mal alles sauber ist, ist ja immer gut, aber das beruht aus einem Denken aus dem 19. Jahrhundert, wo man gedacht hat, der Darm muss gereinigt werden. Stattdessen geht es eigentlich darum, das Leben, was im Darm ist, zu pflegen, das, was wir als Mikrobiom jetzt kennen. Und das pflegt man mit seinem Lebensstil. Und zu dem Lebensstil gehört alles. Da gehören auch meine Seele, mein Geist, meine Psyche. Da gehört der Stress mit dem Chef oder mit den Kindern oder mit den Schwiegereltern oder sowas. Das spielt da alles mit rein.
Aber bei der Colon-Hydro zum Beispiel noch, meine, diese Darmzotten sind zum Teil so tief. Und ich weiß ja nicht, warum und wieso, aber manchmal gibt es ja Ablagerungen in diesen Zotten drin, die 30, 40 Jahre alt sind und nur so vor sich her müffeln, sich auflösen, weil der Darm das nicht rausdrückt.
Sagt man,
stimmt das gar nicht?
Das weiß ich nicht. Aber es ist anders zu lösen, darum geht es mir. Weil dieser Eingriff einer Darmspülung, ich bin experimentierfreundlich, ich habe die meisten Therapien, über die ich rede, selber einmal ausprobiert, um zu wissen, worüber ich rede. Und abgeprüft, ist das für mich jetzt heilsam oder nicht? Ich war vollkommen geschlaucht. Ich war fix und fertig nach dieser Darmspülung.
Ja, ich habe es auch einmal gemacht. Ich mache es nie mehr.
Das zieht einem alle Energie raus und dann frage ich mich, was ist daran heilsam? Es wird viel von Menschen praktiziert, die wirklich so von der Psychologie her sagen, das muss alles mal weg, das muss alles mal raus und kein Vertrauen haben, dass der Körper das selber regelt.
Und wenn man es rausnimmt, muss man ja auch wieder ein Mikrobiom reintun, oder?
Ja, das wird leider nicht gemacht. Also vielleicht machen es Einzelne inzwischen, aber
selbst bei der Darmspiegelung auch nie. Also das habe ich jetzt gehört. Dann wird ja nie eigentlich nach einer Darmspiegelung das Mikrobiom wieder ein bisschen gefördert.
Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Das wäre sehr wichtig. Und da gibt es auch Studien. Eine Studie, die hat gezeigt, dass wenn man die Darmentleerung vor einer Darmspiegelung machen muss, dass man das besser in kleinen Portionen macht, als in so einem Hauruck-Verfahren alles auf einmal und dann so diese 2 Liter und dann hauruck durch, sondern dass man das besser in kleinen Portionen macht, also behutsam. Wir haben es verdient, behutsam behandelt zu werden. Das Leben ist hart genug, finde ich. Und das sind ja Eingriffe in den Organismus, die eigentlich schwerwiegender sind, als sie erstmal so erscheinen. Und wir leben in einer mechanistisch geprägten Welt, wo man den Körper manchmal wie so eine Maschine betrachtet. Das lässt sich alles auf das 19. Jahrhundert zurückführen. Da gab es einen Anatom, Fritz Kahn, der hat hat viele Bilder gemalt und eins heißt, der Mensch als Industriepalast. Da ist der Mensch dargestellt wie eine Fabrik mit Zahnrädchen und dann hier die Arbeiter im Bauch. Also das kann man im Internet, Fritz Kahn, der Mensch als Industriepalast, kann man sich mal angucken. Grausam, ja, man sieht es. Aber die Frage ist, wie kriege ich es denn hin, ohne das rauszuspülen? Und das geht, wenn ich meinen Darm so lebendig gestalte mit den Bakterien, dass der seine Arbeit richtig tut. Ja, also die ganze Verdauung vom Mund über die Speiseröhre, über den Magen bis in Darm, Dünndarm, Dickdarm ist eine lebendige Verdauung. Das heißt, es sind überall spezialisierte Mikrobenteams in Kooperation mit meinen Körperzellen und versorgen die Zellen und versorgen den Darm und es ist ein Miteinander. Der Speisebrei wird geschluckt, hat dann die Bakterien aus der Nahrung selber, wenn es zum Beispiel fermentierte Lebensmittel sind, die ja in der Hinsicht sehr gesund sind. Dann wird es gekaut mit den Speichelmikroben und den Mikroben aus dem Mundraum, meinem persönlichen Mundmikrobiom, vermengt, geschluckt. Der Magen hat auch ein Mikrobiom, 120 verschiedene Mikroben. Ein berühmter ist Helicobacter, da können wir, glaube ich, noch eine ganz eigene Sendung drüber machen. Ganz wichtiges Bakterium im Magenbereich, der da wichtige Funktion fürs Immunsystem hat.
Der wird doch immer bekämpft, oder?
Ja, ist ein Missverständnis. Machen wir, glaube ich, eine ganze Extra-Sendung.
Ich glaube, es ist gleich der Verweis gewesen auf die nächste Sendung.
Gut. Ja, und weil das muss man ausführlicher besprechen. Und dann geht es aus dem Magen, der ja nicht etwa steril ist, wie man immer suggeriert, so nach dem Motto, die Magensäure tötet alle Bakterien ab. Ich habe übrigens keine Studie gefunden, das wäre jetzt mal interessant, wenn da einer eine finden würde, keine Studie gefunden, die beweist, dass im Magen die Magensäure alle Bakterien abtötet. Steht aber überall, wird einfach so vorausgesetzt. Aber wie sollen denn Bakterien in den Darm kommen, wenn sie durch den Magen nicht durchgehen? Also das Rätsel kann man mal stehen lassen. Also für meinen Geschmack werden die nicht im Magen abgetötet. Man hat auch 120 verschiedene Mikrobenarten im Magen schon gefunden. Helicobacter ist nur einer von ihnen, der ist halt als erstes gefunden worden. Dann ist es wichtig, dass der Speisebrei, dass die Nahrung so gründlich gekaut ist, dass es Brei ist, wenn es die Kehle runtergeht, also keine Brocken, sondern Brei, weil der Magen keine Zähne hat. Und wenn es im Magen ist, dann die Eiweißverdauung, die findet auch durch die Säure statt, wird zerteilt, aber mit den Bakterien zusammen. dann muss es Creme sein, wenn es in Dünndarm weitergeht. Und wenn das nicht richtig gekaut ist und geht nicht durch den Magen richtig durch, dann ist es keine Creme. Dann ist der Speisebrei, der in den Dünndarm weitergeht, schon eine andere Qualität, als er eigentlich haben sollte. Also das kann man, das gehört immer so in den Bereich stufenweise rein und kann nicht am späteren Punkt nachgeholt werden. Jetzt haben wir den Speisebrei im Dünndarm mit den Mikroben, mit dem Dünndarmmikrobiom, und da gibt es einen spezifischen pH-Wert, der im Übrigen ausschlaggebend ist für eine Rückkopplung über das Gastrin, die Magensäure zu regeln. Nur so am Rande, das werden wir dann mit dem Magen besprechen. Dass die Magensäureregelung über den pH-Wert des Dünndarms erfolgt. Und wenn ich die Magensäure blocke, denkt der Dünndarm, ich muss da viel mehr Säure produzieren.
Haben also, wir wieder in die Natur reingepfuscht.
Ja, ja so. Dann ist es so, dass dann im Dünndarm die dünnste Haut ist, die der Mensch eigentlich so hat. Da haben wir ein Bild zu, wo man sieht, dass da eine Darmzotte ist. Also der Darm hat Falten.
Das sieht schon aus wie ein unglaublich tolles Bild, oder?
Es ist zauberhaft. Und das muss man sich jetzt auch noch in Bewegung vorstellen. Das ist ja jetzt.
Ja, das lebt ja so, alles, wie ein Tausendfüßler.
Ja, ja, das bewegt sich so langsam hin und her und pulsiert in einem Rhythmus hin und her. Und auf dieser Falte sitzen dann die Zotten. Und auf den Zotten, das ist das, was man dann so länglich abkranken sitzt, sitzen dann nochmal Zellen oben drauf. Und diese Zelllage, die da so drauf liegt, das ist eine einschichtige Zelllage. Das heißt, das ist ein einschichtiges Epithel, dünner als zum Beispiel unsere Außenhaut. Wir sind innen dünnhäutiger als außen. Und die Oberfläche ist maximal vergrößert, denn auf diesen Zellen, die dann speziell auch die Nahrung aufnehmen, die sogenannten Enterozyten, die Saumzellen heißen, ist dann nochmal so ein Bürstensaum drauf. Das ist wie so ein Getreidefeld aus lauter Fingern, was dann von dem Speisebrei so gestreichelt wird. Und da oben drauf ist eine Schleimschicht, ich sag mal wie die Gelatine auf dem Tortenboden drauf. Ja. Und in diesem Schleim befindet sich der Biofilm unseres Darmmikrobioms. Natürlich auch in dem Speisebrei, der da drin ist. Und wenn das gesund ist, das Miteinander, dann bewegt sich der Darm auch gut genug, um alles weiter zu transportieren, was da drin ist.
Ah, ja.
Sowohl im Dünndarm als auch später im Dickdarm. Der Dickdarm ist ein bisschen anders strukturiert, der ist dann sozusagen flacher, hat andere Aufgaben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn die Bakterienzusammensetzung und Aktivität im Darm wirklich lebendig ist, dann kann der Darm sich so bewegen, dass er alles freiwillig weiter transportiert, was da ist.
Da bleibt doch nichts in diesen Spalten hängen, was ja über Jahrzehnte hinweg.
Nein. Wenn das passiert, dann ist es, weil vielleicht örtlich im Darm auch ein Stillstand übergegangen ist, dann fehlt ihm vielleicht Energie. Und wenn das im Dickdarm, das meint ja meistens den Dickdarm, wenn Menschen das so sagen, da liegt irgendwas, dann ist meistens der Dickdarm gemeint. Ja, wir haben ja hier den Dünndarm so als Labyrinth quasi, so im mittleren Bereich. Und der Dickdarm, der geht wie so ein Rahmen da so außen drum rum. Der ist wie so eine, eigentlich so ein Wärmerahmen, wie so eine Heizspirale. Das ist ja ein wunderbarer Bereich, wo man sich auch so wohlfühlen kann. Also eine kleine Einladung an die Zuschauer, jetzt einfach mal so die Hand auf den Bauch zu legen und mal gerade zu fühlen, wie sich der Darm da so gerade anfühlt. Ist es vielleicht gerade spannend zuzuhören? Ist der vielleicht angespannt? Dann kann man mal entspannen, dann kann man auch mal schön reiben, so, also massieren sich selber. Das ist ein Lebensbereich, der häufig vernachlässigt wird, aber von seiner Lebendigkeit so zentral ist, dass man da diese Bezüge, also dass die Bezüge in der Anatomie und Physiologie so vorgesehen sind, dass von da der gesamte Organismus zum Teil mitgesteuert wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass man den Darm hier, so die Mitte des Menschen, auch immer gut pflegt und die Bakterien da drin gut versorgt und nicht ärgert.
Ärgert, das Stichwort. Meine, früher haben wir vielleicht hier weniger geärgert als heute. Du hast mir mal gesagt, Mundwasser, Zahnpasta sind alles so Störfelder, die natürlich unsere Bakterien sehr ärgern können. Hat man früher eine gewisse Magenkultur gehabt oder auch eine Darmkultur am Mikrobiomvielfalt? Und wie ist es heute? Haben wir denn noch so viele Stämme an Artenvielfalt in uns drin, wie es früher war?
Also man hat vor allen Dingen eine Esskultur gehabt. Man stelle sich vor, ein Esszimmer, da war nichts drin, was vorher auf der Straße war. Da war kein Handy drin, kein Computer, keine Schuhe. Das war ein Esszimmer. Es gab Silberbesteck. Das hat einen bestimmten Charakter, weil die Oberfläche von Silber nur bestimmte Bakterien zulässt. Das heißt, ein Silberbesteck war auch noch sehr hygienisch. Hat nicht jeder gehabt, aber das war der Sinn von Silberbesteck. Hätte ja auch Gold sein können, aber man hat immer Silberbesteck gehabt, weil das Bakterienauswahl trifft als Metall. Und man hat den Mantel draußen gelassen und man hatte Ruhe. Man hat sich hingesetzt und hat in Ruhe da gegessen. Und was uns fehlt, ist die Esskultur. Weil wenn man jetzt mal guckt, wo essen die Menschen, wie essen die Menschen, da wird was ein Fertiggericht irgendwo zum Wärmen reingeschoben und dann zwischen Tür und Angel, zwischen die Zähne. Oder wie viele Menschen sieht man auf der Straße essen? Das geht gar nicht. Weil ich meine, zum einen habe ich die Mikroben aus der Straße, aus der Luft mit drin und zum anderen bin ich beim Gehen angespannt. Und das ist kein guter Empfang für Essen, wenn der Bauch angespannt ist. Der Bauch braucht Ruhe. Während des Essens braucht man Aufmerksamkeit für die Verdauung, weil man etwas Fremdes zum Blut umwandeln möchte.
Hat man früher noch gemacht und noch gesegnet, das Essen
ein oder gebetet. Ein Tischgebet vorweg.
Dann hat ja der Speichel auch schon angefangen zu produzieren, oder?
Ja,
das pavlovische Prinzip kommt wieder in den Sinn.
Ja, und man hat auch eine Achtsamkeit und eine Wertschätzung ausgedrückt für das, was da aus der Erde als Nahrung hervorgebracht wurde, in der bäuerlichen Landwirtschaft ja sehr spürbar, ob die Ernte auch gut war oder Kohlrabi jetzt geraten ist oder die Kohlrabi-Fliege dran gegangen ist. Und dann hat man mit einem Tischgebet natürlich auch gewertschätzt, dass ich jetzt da etwas habe, was mich nährt. Das hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Und all das spiegelt sich dann auch innerlich wieder.
Und wie ist es denn jetzt mit diesem ganzen Hygienewahn, den wir heutzutage betreiben und auch alle Lebensmittel müssen pasteurisiert werden, also lebendiges Essen, so wo frisch fermentiert, gibt es gar nicht mehr, also kaum mehr. Da
muss man sich schon Mühe geben, ja. Also passenderweise gibt es diese ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in den Ländern, wo das nicht der Fall ist, gar nicht. Also den urtümlich liegenden Völkern im Amazonastiefland, in Afrika, in Indonesien, hat man überall nach Darmbakterien auch geguckt. Die kennen diesen ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gar nicht. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Reizdarm, kennen die nicht, weil das Mikrobiomerkrankungen sind. Und wir haben durch unsere Art zu leben, zu essen, unsere industrialisierte, sagt man ja auch, Zivilisation, haben wir uns so abgeschnitten von dem, was natürlicherweise in uns rein darf, dass wir deshalb krank werden. Das Schöne ist, wenn wir das wissen, kann man es ändern, kann man auch wieder gesund werden. Weil die höchste Artenvielfalt an Darmbakterien hat man bei den Yanomami-Indianern im Amazonastiefland gefunden, die sich ganz urtümlich ernähren. Ja, so Jäger, Sammler, Kräuterbeeren, also alles, was da jahreszeitlich gerade ist, wird verspeist. Und dann haben die Forscher wirklich zum Verblüffen gebracht, weil da eine Artenvielfalt zu finden war. Ich meine, das ist ja auch ziemlich spaßig, gehen Forscher nach einem Amazonas-Urwald zu den Indianern und wollen denen was erzählen über gesundes Leben und Fortschritt. Und darf ich mal ein bisschen Stuhlprobe, ein bisschen Speichel haben? Das ist eigentlich, es hat was.
Sarkasmus pur.
Es ist schräg, ne? Ja. Aber wir können von diesen urtümlich der Erde verbundenen Völkern, können wir wirklich viel lernen für unsere Gesundheit. Denn bei uns sind so viele Menschen am Darm krank. Und warum ist man krank? Das hat verschiedene Ebenen. Eine ist Bakterienmangel, dass wir einfach nicht genug Bakterien zu uns nehmen. Und das Zweite ist, wir nehmen nicht nur zu wenig Bakterien zu uns, sondern wir nehmen dann auch noch Nahrung zu uns, die aufgepeppt ist mit synthetischen Mitteln, Farbstoffen, Aromen, Konservierungsmittel, ganz schräg. Ein Konservierungsmittel ist ja dafür gedacht, dass sich etwas nicht verändert. Aber jede Verdauung ist der Inbegriff von vollkommener Verwandlung. Also Konservierungsmittel gehören ins Essen eigentlich gar nicht rein, weil das Gegenteil von Verdauung ist. Ich kann etwas nicht richtig verdauen, wenn das mit dem Konservierungsmittel...
Ach Scheiße, stimmt, das wirkt auch noch.
Ja, ein Konservierungsmittel braucht man, damit die Ware im Regal länger steht und verkauft
werden kann. Ja, dann verdauen
wir es nicht. Das heißt... Netterweise haben wir natürlich auch in uns lauter Bakterien, die sich darum kümmern. Das heißt, ich habe hier mein Mikrobiom und ich gestalte die Zusammensetzung des Mikrobioms nach dem, was ich zu mir nehme. Da habe ich meine Freiheit, das kann ich selbst entscheiden, dafür bin ich auch selber verantwortlich. Interessanterweise hat Theodor Escherich, der berühmte Kinderarzt, nach dem später Escherichia coli genannt wurde, also ihm zu Ehren nach seinem Ableben, es hieß dann vorher Bacterium coli commune, und dann E. coli, das ist der berühmteste Forschungskeim geworden, für die Labore unglaublich handhabt. Der hat ein Buch geschrieben und da habe ich drin gelesen, dass der tatsächlich Hunde mit verschiedenem Futter nacheinander gefüttert und deren Stuhl untersucht hat. Ende des 19. Jahrhunderts wohlbemerkt. Als Robert Koch gerade erzählte, Bakterien sind die größten Feinde des Menschengeschlechts, schreibt er in dem Buch, dass es eine enorme therapeutische Perspektive beinhaltet, dass die Veränderung der Nahrung eine Veränderung der Bakterienbesiedlung im Stuhl mit sich bringt. 1894 oder wann das war.
Also jetzt hast du auch gleich das Rezept gesagt für uns alle, oder?
Ja, also ich spiele auf meinem Mikrobiom mit meiner Ernährung. Mhm. Esse ich eine Banane, vermehren sich die bananenverdauenden Mikroben. Esse ich eine Möhre, vermehren sich die möhrenverdauenden Mikroben. Esse ich einen Schnitzel, vermehren sich die schnitzelverdauenden Mikroben. Und jetzt ist das Interessante, dass der Mensch ist so ein Mittelwesen. Sozusagen ein bisschen mittelmäßig. Wir haben ein bisschen Ohren, aber sind keine Elefanten. Wir haben ein bisschen Nase, aber sind kein Rüsseltier. Wir haben ein bisschen Hals, aber sind keine Giraffe. Ein bisschen Schwanz, aber kein... Verstehst? Also wir haben von allem was. Wir haben eine Hand, aber keine Flossen und keine Flügel. Wir sind von allem etwas. Bei den Tieren haben wir das ausgebreitet. In die ganzen Extreme, sagen wir mal. Ja? Und wir sind Mittelmenschen, also Mittelwesen hier. Habe ich mir mal gedacht, das ist vielleicht das Wesen, wir sagen ja Krone der Schöpfung, das höchste Wesen vielleicht darin besteht, dass es so gemittelt ist, zentriert, ja, so von so in Balance von allem was. Verstehst du, was
sollte
ich meine?
Man hoffen oder meinen?
Ja gut, also wie Homo sapiens gemeint ist. Mhm. Und deshalb brauchen wir auch eine Mischkost. Mhm. Alles, was in die Extreme geht, ist, es gibt fleischfressende Pflanzen und es gibt keine Fleisch. Es gibt fleischfressende Tiere und es gibt Körnerfresser. Und es bei den Tieren in der Tierwelt ist es alles ausgebreitet verschieden. Und wir brauchen von allem was. Von ein bisschen was, ein bisschen dies und das. Also was unsere bäuerlichen Vorfahren vor 150 Jahren noch hatten, eine Gemüsesuppe vorweg, ein bisschen Salat, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, Fleisch, aber vielleicht nur einen Sonntagsbraten. Also nie ein Extrem. Und das ist gut für ein gesundes Mikrobiom. Schwierig wird es dann, wenn man da in irgendeine Form von Extreme geht, in Zusatzstoffe geht oder Einseitigkeiten geht. Also wenn ich etwas weglasse aus meiner Nahrung, dann werden die Bakterien, die sich zuständig fühlen, und das sind nicht immer Einzelstämme, das sind Teams, die werden sich schlafen legen. Die verkriechen sich in den Wurmfortsatz vom Blinddarm und sagen, ich warte mal, bis da wieder was kommt, so lange habe ich nichts zu tun. Ja, und das ist der Grund, warum zum Beispiel jemand, der jahrelang von irgendeinem Produkt, sagen wir mal Fleisch, nichts mehr isst und dann plötzlich davon wieder was isst, das verträgt er gar nicht, weil ihm die Bakterien dazu fehlen. Das ist immer so ein Argument für Menschen, die eine Zeit lang vegetarisch gegessen haben, essen ein Stück Fleisch und beweisen, dass sie das nicht vertragen. Können
sie gar nicht
vertragen.
Das ist auch mit den Ballaststoffen so, als meinen Kindern das erste Mal so einen Schütteldrink mit Ballaststoffen gegeben haben die das alle erbrochen.
Und das so, kann ich verstehen.
Und so nach zwei Wochen hat man es dann plötzlich gern gehabt. Also irgendwo haben die da unten gesehen, da kommt jetzt ein anderes Futter. Oder die bitterstoffliebenden Bakterien haben Überhand gewonnen und haben das dann mit Freude gefressen. Aber die anderen, die Zuckerjunkies.
Ja, und da plädiere ich immer für einen wirklich liebevollen Umgang mit sich selbst. Also ich bin eine große Freundin von behutsamen Übergängen. Und wenn man jetzt seine Ernährung ändern will, ja, dann macht man das am besten mit Kleinigkeiten. Denn wenn jemand jetzt guten Willens sagt, so, jetzt esse ich meinen ganzen Junkfood nicht mehr, ich stelle auf 100% Vollwertkost um, dem wird so schlecht gehen wie nur was. Der wird Blähungen kriegen, der wird Krämpfe kriegen, wird sagen, Vollwertkost ist Mist. Hm. Das funktioniert nicht, weil das Mikrobiom ist auf was anderes eingestellt.
Ja, völlig verständlich.
Wenn man es sich leicht machen will, dann kann man einen Übergang durch eine kurze Fasten-Episode machen. Das muss jetzt nicht drei Wochen sein, da reichen zwei Tage Entzug sozusagen, drei Tage mal so ein Gemüsesuppenfasten oder ein Obstfasten oder sowas. Dann fährt man das Mikrobiom quasi runter und dann kann man mit der neuen Ernährung wieder hochfahren. Mhm. Oder man lässt aus seinem Junkie oder wie Speiseplan mal das eine weg und ersetzt es durch was anderes. Dann lässt man das nächste was weg und ersetzt es. Also nicht einfach radikal und Schnitt, das kann der Körper nicht verarbeiten. Mhm. Aber wichtig ist, erstmal grundsätzlich zu verstehen, dass das Darmmikrobiom das verarbeitet, was ankommt. Also zum Beispiel auch Medikamente und sich danach richtet. Und wir da einen großen Spielraum haben. Und wenn man etwas zu sich nimmt, was das schwächt, muss man einfach wissen, dass es wichtig ist, gleichzeitig auf eine andere Weise eine Mikrobiompflege zu betreiben.
Mhm. Da müssen wir jetzt wirklich gleich noch reingrätschen in das Pflegen, aber doch kurz noch eine Erinnerung aus meinen Moderationstätigkeiten. Hier saß mal ein Arzt, ein anthroposophischer Arzt, und ich habe ihn gefragt, wenn er der Welt was geben könnte, was ihm gut tun würde, was würde er den Patienten, allen Menschen verschreiben? Dann hat er auch gesagt, Darmbakterien.
Ach. Schön.
Da staunst du jetzt, hä?
Ja.
Der war schon weit, hä?
Ja, das gibt ja eine Tradition der mikrobiologischen Therapie bei uns in Zentraleuropa. Das ist auch außergewöhnlich. Das gibt's nicht in allen Ländern. Und die lief parallel eigentlich zur antibiotischen Entwicklung, dass nämlich zum Beispiel ein Herr Nissel ein Darmbakterium gefunden hat von einem Soldaten vom Balkan. Das ist E. coli Nissl, Stamm 17. Der wird heute noch als Medikament verabreicht, kann man in Apotheken bekommen. Das ist halt ein Stamm, der sich bewährt hat von einem Soldaten, der als einziger nicht krank geworden ist von allen Soldaten, die dann Durchfall bekommen haben und bei einem Kriegszug mal wieder im Balkan. Also das ist jetzt so vielleicht so nebenbei ganz interessant, dass ja diese Geschichte in der Bakteriologie dahingehend ging, dass man die einzelnen Krankheitsstämme suchte und tatsächlich dann aber auch geguckt hat nach Bakterientherapie. Die ist dann nur leider untergegangen. Es gab es parallel und dann gab es ein paar tapfere Ärzte. Hans-Peter Rusch gehörte dazu in den 40er, 50er Jahren, der dann mit dem Herrn Müller auch hier in der Schweiz den Biolandbau gegründet hat, die gesagt haben, also Hans-Peter Rusch war auch Humusforscher, der hat sich auch mit dem Boden beschäftigt, die gesagt haben, ja, die Bakterien sind nützlich und mit den Bakterien kann man heilen. Also es ging parallel, nur hat dann diese antibiotische Richtung überhand genommen mit den zwei Weltkriegen und das andere ist so ein bisschen in den Hintergrund zurückgetreten. Und es gab, das schließt jetzt an unseren Punkt vorhin an, es gab dann immer so eine Nische und es wurde von der akademischen Medizin, die ja in diese Bakterienbekämpfung reingegangen ist, in der Hoffnung, dass man damit alle Krankheiten, möglichst Infektionskrankheiten beseitigen kann. Dann lief diese Nische der Darmpflege als so etwas, wo man so drauf runtergeguckt hat. Das waren so die Heilpraktiker, die so nichts richtig können und die kümmern sich um Darm. Die sind jetzt alle rehabilitiert mit der neuen Mikrobiomforschung. Wenn man jetzt weiß, dass in dieser feinen Haut im Darm lauter verschiedene Zellen nebeneinander sitzen, die verschiedene Funktionen haben. Da habe ich noch ein Bild mitgebracht. Und da sieht man jetzt nicht gefärbt diese blassen Blasen, das sind die sogenannten Becherzellen, die Schleim produzieren. Und das Braune ist Serotonin, das da angefärbt wurde. Nur als Beispiel dafür, dass wir in dieser Darmschleimhaut jetzt Vertreter haben, für die Auskleidung des Darminneren. Und auch ein kleiner Hinweis, das können wir jetzt hier heute nicht vertiefen, aber ein kleiner Hinweis darauf, dass das Nervensystem da auch lokalisiert ist und es sind auch Geschmacksnerven in der Darmwand drin, die sauer und süß und salzig und Spülmaschinenmittel und sowas alles wahrnehmen können. Das ist jetzt ein bisschen ironisch, aber nur, dass man weiß, dass alles, was da ankommt, wird auch vom Nervensystem wahrgenommen im Darm. Und koordiniert sich dann mit den Darmnervenzellen im sogenannten enterischen Nervengeflecht, das ist enterische Bauchhirn, und wird vermittelt ans Zentralnervensystem auf allen Ebenen, ins Rückenmark und ans Kleinhirn, Mittelhirn, Großhirn, sodass der Darminhalt, wie man heute weiß, den ganzen Menschen koordiniert. Und viele Krankheiten des zentralen Nervensystems, Parkinson, MS und ähnliches, kann man jetzt im Darm frühzeitig diagnostizieren, bevor die nervalen Symptome im zentralen Nervensystem auftreten.
Das ist der Hammer. Und genau da müssen wir hin. Jetzt kannst du mir vielleicht in 1-2 Minuten vielleicht noch abschließend eine Empfehlung aussprechen. Was können wir tun, um die Artenvielfalt der Bakterienstämme im Darm unten zu erweitern oder eben auch genügend Futter zu vermitteln, dass sie da genährt sind?
Ja. Also über die Ballaststoffe können wir vielleicht ein andermal nochmal reden. Das ist ganz wichtig, dass man eine vollwertige Kost hat, die sowohl das Futter für die Körperzellen als auch für die Bakterien im Darm hat. Das sind vollwertige, also ein ganzer Apfel, ein ganzes Getreide, alles, was in der Natur gewachsen hat, hat beides. Also eine gesunde Mischkost, möglichst regional, saisonal, ohne chemisch-synthetische Zusatzstoffe. Zusätzlich arbeite ich mit den effektiven Mikroorganismen als Bakterienmischung. Da gibt es verschiedene Präparate, die speziell für den Menschen zugelassen sind als Lebensmittel oder als Nahrungsergänzungsmittel. Und ich kombiniere das ganz gerne, wenn jetzt jemand wirklich krank ist, eine Darmerkrankung hat, noch mit einer Vollversorgung mit Mikronährstoffen, Spurenelementen. Da hat sich für mich das Zellagon am besten bewährt. Das ist ein Presssaft aus Obst, Gemüse, Kräuter, Beeren, 80 Kilo in eine Flasche komprimiert. Och, alles Gott. Bio, Öko, ohne Chemie.
Ja.
Und dann würde man davon was nehmen und die Bakterien und eine gesunde Ernährung und dann noch die seelische Situation.
Das muss natürlich auch betrachtet werden, aber jetzt hänge ich noch an diesen 80 Kilo. Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich da noch ein bisschen nachlesen kann?
Ja, also man könnte zum Beispiel auf einer Website von mir gucken, www.vitaminemitherz.de. Da ist einiges an Informationen.
80 Kilo in einer
Vitamine
Flasche.
Vitaminemitherz.de in einem Wort. Weil es wichtig ist, dass man die Zellen, wenn sie krank sind und regenerieren sollen, auch mit allen Spurennährstoffen und Vitaminen versorgt, die der Körper braucht. Mhm. Bakterien alleine reichen nicht. Also es ist auch wichtig, dass man sich da eine therapeutische Begleitung sucht und nicht jetzt einfach Bakterien hinter die Binde kippt. Da muss man sehr behutsam anfangen. Dann kann man...
Da machen wir auch noch eine Sendung darüber, wie okay. man, wie viel Dosis und so weiter nimmt.
Ja.
Weil also das sind ja auch so ein bisschen die Amateurfehler. Wo bewahre ich es auf? Wie verwende ich es? Was ist bei Temperaturen und Sauerstoff in der Flasche drin? Es sind ja alles Sachen, niemand redet darüber. Ich weiß es, weil ich deine Bücher gelesen habe. Und nicht mal jetzt bin ich mir ganz sicher, ob ich alles richtig mache. Deshalb sollten wir darüber auch eine Sendung machen.
Ja.
Machen wir auch noch, gell?
Können wir gerne.
Ja, super. Zeit ist schon wieder durch. Das ist jetzt wirklich fürchterlich schnell gegangen. Tut mir leid. Zusammenfassend, wer sich jetzt schlauer machen will, um die Vielfalt der Bakterien, das verstanden hat, dass die Bakterien ein gutes Mikrobiom mit meiner Gesundheit in Zusammenhang steht, dass es eine Kausalität gibt zwischen gesunden Darm, Alzheimer, Parkinson, wissen wir auch, oder? Du intervenierst, wenn ich was Falsches sage,
ja,
oder?
Nein, ich höre gut zu.
Gut. Wenn man es verstanden hat, dass Bakterien zum Leben gehören und sogar sehr wichtig sind, dann sollte man meiner Erachtens, das ist jetzt meine direkte Empfehlung, sich einfach mit Literaturen auseinandersetzen, um da noch mal ein bisschen mehr zu lernen. Und da kann ich nur sagen, für mich sind deine Bücher die Bibel, weil sie einfach als einzige alles ein bisschen beschreiben, ja auch detailliert beschreiben, in Bezug auf meine Gesundheit, aber auch auf die Gesundheit von Tieren, auf die Gesundheit von Pflanzen, auf die Gesundheit von Räumen, wo wir auch mit Schimmel und weiß Gott was mit allen konfrontiert sind. Da kann man unglaublich vieles machen mit effektiven Mikroorganismen. Es ist alles gut dokumentiert und beschrieben. Danke, dass du diesen Schatz zusammengetragen hast und euch der Welt schenkst, weil endlich dieses nicht mehr gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten, mit etwas, was schon vor uns da gewesen ist und nach uns noch da sein wird, macht total Sinn.
Ja. Wir können ja reden so viel über Klima. Ja, und bekämpfen unsere Mikroben in uns selbst. Das Klima fängt in uns an und es ist, wir brauchen ein ökologisches Menschenbild, sonst können wir die ganze Klimadiskussion in die Pfeife rauchen. Wenn wir nicht anfangen, mit uns selber wirklich ökologisch zu denken und zu handeln, was wollen wir da draußen versuchen, das Klima zu verändern? Das Klima fängt bei jedem einzelnen
Klar.
Menschen an.
Und wenn es beim Klimadiskussion nicht einfach wieder um Wirtschaft und Geld und Machtstrukturen geht,
Aber das Schöne ist, wenn man bei sich anfangen kann, dann kann jeder auch wirklich was tun.
Mhm.
Und Mikroben sind diejenigen, die CO2-Stoffwechsel machen.
Mhm.
Ja, also es kann jeder wirklich was tun. Und jemand, der Kühe hat, kann seine Kühe mit Bakterien so füttern, dass weniger Methan hinten rauskommt. Also da kann man so viel tun. Die Bakterien sind der Schlüssel eigentlich für unsere Zukunft, nach meinem Verständnis. Es ist so wichtig, dass wir das ins Bewusstsein nehmen und auch einfach eine Liebe zu diesen Mikroben und zu der Sphäre der Mikroben entwickeln, weil wir wissen, dass die für uns da sind, immer, jede Zeit. Wir brauchen nur mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Danke vielmals, Gerne. Doktor. An dem Katharina Czocke war das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach ein Segen, mit einer so wertvollen Dame sprechen zu dürfen. Ich hoffe, Sie können ganz, ganz vieles mitnehmen, jetzt im Bereich des Mikrobioms, des Darms, des Magens, wie bedeutsam da Ihre Mikrobenvielfalt ist und dass wir gut beraten sind, diese gut zu pflegen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.